Ja, ich beginne mit einem Rätsel, aber das geht nur, wenn alle aufstehen. Schadet nicht vor der Predigt. Also wer aufstehen kann. Wer das beantworten bekommt diesen Power-Riegel. Also konzentrieren. Wie kann man in Mering einen echten Menschenfresser richtig enttäuschen? 3 Sekunden. Weiß keiner. Wenn man in Mering einen echten Menschenfresser bei McDonald's auf einen Hamburger einlädt. Sie dürfen sich setzen. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass ich den Power-Riegel übrig habe und ich denke, ich weiß, wen ich den schenke. Das gebe ich nämlich heute der Brunhilde. Die ist nach längerem Krankenhausaufenthalt wieder hier. Wir freuen uns, dass du da bist. Und hier für dich zeigen. Die Predigt ist angekündigt. Zunächst ein paar Eckdaten. Es sind also 30 Minuten Powerkost, aber wir packen das. Die Predigt ist angekündigt mit der Überschrift: Ein Großmaul schreibt Klartext. Je mehr ich mich mit dem Text beschäftigt habe, mit Petrus, desto mehr habe ich gemerkt, dass meine Ankündigung großmäulig war und der Petrus eigentlich ein Aufsprecher war. Das ist die bessere Ausdrucksweise. Darum haben wir das geändert. Ja, bloß, dass Sie das wissen. Brauche ich mir Brille? Der Petrus. Wir kennen ihn überwiegend aus der Bekehrungsgeschichte vom Fritz vorgetragen aus dem See Genezareth. Und ein Highlight, ein negatives, war natürlich seine Verleugnungsgeschichte. Aber Petrus bietet mehr, wenn man sein Leben anschaut. Er geht vom geistlichen Nicht-Theologen durch bis zu einem Hochtheologen, der einiges zu sagen hat. Gott verändert Petrus im Laufe seines Lebens. Er macht ihn vom Fischer zum Menschenfischer, vom Aufsprecher zum Klartextschreiber. Unter Beibehaltung seiner menschlichen Eigenschaften veredelt Gott diesen Petrus. Schauen wir uns ein bisschen an. Ich habe übers Alter nichts gefunden. Ich vermute, dass er etwa die Preisklasse Jesu hatte, also etwa dasselbe Alter, aber das ist eine reine Vermutung. Sein Name war Simon, er hatte ein Haus in Kapernaum. Vom Beruf war er Fischer. Die Stellung im Beruf ist anzunehmen, dass er ein, weil er Helfer hatte, ein kleiner Betriebsleiter war, Firmenchef, je nachdem. Familienstand, verheiratet, Kinder nichts erwähnt, ist aber davon auszugehen, dass er welche hatte, weil Kinder nicht so oft erwähnt wurden zu dieser Zeit. Der Glaubensweg des Petrus. Er war wahrscheinlich Anhänger von Johannes dem Täufer. Aber das ist nicht ganz gesichert. Von der Typausrichtung war er Zelot. Zeloten waren Leute, die die römische Staatsgewalt mit Macht vertreiben wollten, also etwas radikalere Einstellung. Das erklärt unter anderem auch, dass er bewaffnet war und dem Malchus einmal das Ohr abgeschlagen hat. Petrus wurde von seinem Bruder Andreas zu Jesus gebracht. Er hat ihn kennengelernt, das ist im Johannes 1 beschrieben, da haben sich die mal getroffen. Bereits dort erhielt er von Jesus den Namen Petrus. Die Bekehrungsgeschichte kommt später, haben wir schon gehört. Nach dieser Bekehrungsgeschichte hat Petrus einiges erlebt in seiner Ausbildung. Ein paar Dinge, Matthäus 14, die Geschichte, als er auf dem Wasser gehen will und kurzzeitig geht. Lukas 9, voller Überzeugung bekannte der Petrus: Du bist Christus, der von Gott gesandte Retter. Matthäus 15, da schlägt er wieder negativ durch. Da will er den Kreuzweg Jesu verhindern, indem er ihn beiseite nimmt und sagt, Freundel, das mach lieber nicht. Und dann bezeichnet ihn Jesus als Satan. Lukas 22, das ist natürlich der Oberhammer, daher kennen alle. Ich bin jederzeit mit dir bereit, ins Gefängnis zu gehen und ich verrate dich nicht, wenn alle anderen Müll erzählen, aber ich stehe zu dir. Darauf muss ich ein bisschen eingehen, das ist eine sehr entscheidende Wende in seinem Leben. Dieser Verrat ist ein Totalausrutscher nach zwei Seiten. Die erste Seite ist bezogen auf Jesus. Jesus hat ihm prophezeit, ihr werdet alle auseinanderlaufen. Und dann sagt er, nee, ich nicht. Obwohl er schon gewusst hat, dass Jesus Gott ist und die Wahrheit spricht. Aber Jesus, du hast Müll erzählt, ich nicht. Und die zweite Seite gegenüber seinen Jüngern, da hat er gesagt, die alle schon, aber ich nicht. Also es war hier schon eine heftige Sache. Aber es gab nach dem Verrat auch zwei Gespräche auf diesen Ebenen. Das wird die erste Seite, die wird gern überlesen, alleine mit Jesus. Und zwar ist uns da ganz nebenbei berichtet in Lukas 24, als die zwei Emmausjünger wieder zurückkamen zu den anderen und sagen, uns ist der Herr begegnet und so. Da steht dann am Ende dieser Absatz drin, und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem, fanden die elf versammelt und die bei ihnen waren. Die sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschienen. Oder in 1. Korinther 15, 5 schreibt Paulus, und dass er gesehen worden ist von Kephas, Petrus, danach von den Zwölfen. Also hier fand auch auf dieser Ebene ein Gespräch statt. Der Inhalt des Gespräches wird nicht berichtet. Ich gehe schwer davon aus, dass es um dieses Ding hier ging. Und dann die zweite Seite mit den Jüngern, das ist wieder sehr bekannt, wo er dreimal gefragt hat, Petrus, bist du besser als die? Liebst du mich mehr? Das war dann die Wiederherstellung in diesem Kreis. Dieser Punkt war sehr entscheidend, da hat er was dazugelernt, wenn man seinen Lebenslauf dann weiter anschaut. Aber er hat auch ein paar Hämmer sich trotzdem noch geleistet, weil er Petrus einfach als Petrus geblieben ist. Eine Begebenheit aus Apostelgeschichte 3, im Namen Jesu Christi, hat er dann gesagt, sagt er dann, steh auf und geh zu einem Gelähmten. In der Verteidigungsrede vom Hohen Rat steht drin, erfüllt vom Heiligen Geist, und dann hat er denen ein Plädoyer gehalten. Apostelgeschichte 9, Heilung von Anneus, Jesus Christus heilt dich. Oder eine Totenauferweckung von einer Tabea, ist auch berichtet. Aber es gab auch den Rückfall in seine alten Zeiten, Galater 2, da hat er ein Problem. Da will er sich plötzlich nicht mehr zu den Heidenchristen bekennen, bekommt Angst und dann gibt es einen Riesenstress mit dem Paulus. Nachzulesen in Galater 2. Petrus war insgesamt ein Führertyp, der an den entscheidenden heilsgeschichtlichen Handlungen beteiligt war. Er hatte eine Führungsrolle innerhalb der Apostel. Er war dabei beim Kommen des Heiligen Geistes, hat dort eine Rede gehalten. Er war beteiligt bei der Wiedereingliederung der Samaritaner ins Israelreich hinein. Da musste er die Hand auflegen, berichtet in Apostelgeschichte 8. Und er hat das Evangelium geöffnet für die Heiden, Cornelius. Diese Vision vom Tuch und wo er dann zu dem Heiden gegangen ist und hat es miterlebt, dass der Heilige Geist auch auf diese Volksschaft gekommen ist. Der Glauben des Petrus ist im Laufe seines Lebens erwachsen geworden und genau auf diesen Glauben hin, der im Laufe des Lebens erwachsen geworden war, geht Petrus in 2. Petrus 1 ein. Der Brief selber ist eine Art Testament, denn er schreibt im ersten Kapitel am Ende, dass er weiß, dass er nicht mehr lange leben wird. Deswegen fasst er in diesem Brief einiges zusammen. Beide Petrusbriefe sind etwa 64 nach Christus entstanden. Das ist nicht ganz sicher, spätestens 66 danach, weil dann wurde er um diese Zeit wurde er hingerichtet. Petrus fasst nach einem Leben, in dem er viel im Glauben gelernt hat, nochmals das aus seiner Sicht Wesentliche zusammen für die Gemeinde in seinem zweiten Brief. Und die zentralen Themen des zweiten Briefs sind Glaube, Irrlehre und Ende der Welt. Schauen wir uns den Predigttext an, 2. Petrus, Vers 1, müsste jetzt. Diesen Brief schreibt Simon Petrus, ein Diener und Apostel Jesu Christi, an alle, die denselben Glauben haben wie wir. Dieser kostbare Glaube wurde uns geschenkt, weil wir durch Jesus Christus, unseren Retter, von Gott angenommen sind. Folie 3. Mal schauen, ob ich da nicht irgendwas durcheinander gebracht habe, aber ich prüfe es und stelle fest, dass es richtig ist. Ich habe die Stellen gelb untermarkert, auf was es hier ankommt. Diesen Brief schreibt Simon Petrus, ein Diener und Apostel Jesu Christi, an alle, die denselben Glauben haben wie wir. Bezogen auf den Glauben geht es weiter. Dieser kostbare Glaube wurde uns geschenkt, weil. Was ist das für ein Glaube? Ein geschenkter Glaube, der nach der Bekehrung von Jesus Christus geschenkt wird. Und warum wird er geschenkt? Nicht, weil wir uns ihn erdient haben, sondern weil wiederum Christus uns angenommen hat. Daraus folgt, das ist eigentlich der normale Glauben, man kann sich nicht erdienen. Und daraus folgt, haben Sie diesen Glauben, haben wir diesen Glauben, dann schreibt Petrus heute diesen Brief an dich. Und schauen wir mal, was Petrus zum Thema Glauben zu sagen hat. Dieses Geschenk Glauben lässt sich aufspalten in mehrere Unterriegen. Es wird detaillierter. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis, Gottes Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat. Kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat. Verheißungen. Damit ihr durch die Teilnehmer der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid. Bewahrung. Erkenntnis, Zusagen, Bewahrung. Ab und zu ist es gut, wenn man Griechisch nicht kann, da muss man sich nicht damit beschäftigen und nachfragen. Ich habe hier mich informiert, im zweiten Absatz Bezug auf die Verheißungen, das ist ein griechischer Perfekt, das drückt aus, dass diese Zusage zu einer Zeit gegeben wird, aber dann durchgehend andauert. Und bei diesen entflohen seid aus der Welt, bei der Bewahrung, da steht ein Aorist Genitiv, bedeutet ganz scharfe, extrem scharfe Scheidung des einen vom anderen. Also noch einfacher gesagt, der Glaube dröselt sich auf in Bewahrung, Erkenntnis und fundamentales Vertrauen in Gottes Zusagen. Und jetzt muss ich den ersten Punkt ansprechen und ich weiß, das ist ein heikles Thema. Bewahrung und die Frage, kann ein Christ verloren gehen? Ich weiß, dass die Gemeinden da, der Riss geht durch die Gemeinden und man hat da Angst teilweise oder manche eben nicht über Heilssicherheit und Heilsgewissheit. Ich habe das Thema für mich durchgekaut und bin zum Ergebnis gekommen, ich kann nicht verloren gehen aus folgendem Grunde. Zunächst mal, hier werden verschiedene Stellen durcheinander gemischt und man argumentiert auf beiden Seiten mit gewissen Geschichten. Da gibt es die Sache von den drei Knechten. mit den Talenten, wo drei dann knapp drin bleiben und einer wird rausgeschmissen. Die 10 Jungfrauen, die 5 sind klug in Anführungszeichen und die anderen 5 bleiben vor dem Tore stehen. Da gibt es einen Judas Iskariot und da gibt es den Weggang der Jünger aus dem Johannesevangelium, wo es heißt, und ihr wollt ihr auch noch gehen, ist es das zu scharf, was ich da erzähle, dann geht's. Ich bin für mich zur Erkenntnis gekommen, dass ich bis zum Ende bewahrt bleibe. Ich zitiere dazu von Petrus, dem Verleugner, der es wissen muss, wie das laufen kann, wie es sich mit der Bewahrung verhält. Und zwar greift hier Petrus zurück auf einen Brief, den er schon mal geschrieben hat. Jetzt habe ich da wahrscheinlich einen Fehler gemacht. Doch, ja, das ist er. 1. Petrusbrief, Kapitel 1, 3 bis 5. Es kommt insbesondere auf den Vers 5 an. Gepriesen sei der Gott, haben wir schon gehört heute, der Gott, Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmel aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die in der letzten Zeit geoffenbart wird. Diese Zusage aus Vers 5 klärt aber noch nicht die vorher erwähnten Bibelstellen oder die oft angebrachten Bibelstellen auf. Hilfreich sind in dieser Diskussion, dieser Stellen, wo es immer ums Reich Gottes geht, dass man weiß, was damit gemeint ist. Die Reichsgottesgleichnisse, die oft angeführt werden, die Schalksknechte, die Jungfrauen, Matthäus beschreibt in diesem Reich Gottes immer die Zeit von Weggang Jesu bis zum nächsten sichtbaren Wiederkommen. Diese Gleichnisse prägen dann diese Zeit oder diese Gleichnisse sprechen in diese Zeit hinein. Und in diesem Zusammenhang muss man auch sehen, dass da ein Gleichnis existiert über den vierfachen Acker. Das ist euch wahrscheinlich bekannt. Der wirft aus, felsiger Boden, der schlechte Boden. Nur ein Teil wächst auf guten Boden. Das andere verdorrt oder wird von Unkraut überwuchert oder sonstiges. Das heißt, es gibt im gesamten Feld einen Teil, der nicht echt ist. Im Feld gibt es einen Teil, der nicht echt ist und der aber erst an ihren Früchten, werdet ihr sie erkennen, am Schluss entweder ausgerissen wird oder am Schluss erst erkennbar wird, dass dieser Teil nicht echt ist. Und von daher ist es eigentlich nur logisch, dass nicht echte Christen, nicht echte, die nicht den Glauben haben, von dem Petrus spricht, scheitern müssen. Petrus und Judas, beide waren berufen von Christus, berufen in die engste Schar. Aber einer blieb der Sohn des Verderbens. So wird nämlich Judas genannt im Neuen Testament, der Sohn des Verderbens. Das heißt, die Berufung Christi alleine reicht nicht aus. Ich muss das innere Zustimmung finden. Wenn das geschehen ist, dann gilt der Bund. Wenn das nicht geschehen ist, Sohn des Verderbens. Das erklärt jetzt, warum Petrus zurückgefunden hat. Christus sagt zu ihm, Petrus, ich habe für dich gebetet, damit dein Glaube nicht aufhört. Das ist es. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, ja, was mache ich heute? Ich bin nicht Petrus. Hat Jesus für mich gebetet? Ja. Johannes 17, die Abschiedsrede. Da ist er mit diesen 11 dann noch beieinander und sagt, ich bete aber jetzt auch für die Schafe aus einem anderen Schafstall. Und das sind die Heiden, Christen. Damit auch sie eins bleiben mit mir und mit dir, mit Vater. Können Sie nachlesen? Und das ist der entscheidende Unterschied zwischen Petrus und Judas. Und das ist der Unterschied zwischen mir und einem nicht echten Christen. Und von daher sehe ich für mich die Zusage, dass ich festhalten werde, und zwar nicht, weil ich ein toller Kämpfer bin, sondern weil Gott mir die Kraft der Bewahrung gibt. Als Zeichen dieser Bewahrung erhalte ich aus Römer 8, 16 und 17, Römer 16, Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Und wer diese Gewissheit hat, der hat sie. Und wer sie nicht hat, hat sie nicht. Ich weiß, das ist alles sehr kurz, das ist ein Hammerthema. Ich habe es aber jetzt für mich mal so erklärt. Ich bin gern dazu bereit, wenn man darüber sprechen will, länger zu diskutieren oder tiefer reinzugehen oder so. Aber ich will nur sagen, Bewahrung spricht uns Petrus zu. Und aufbauend auf diese Bewahrung fasse ich weiter das nächste Thema, 2. Petrus, Vers 1, Nummer 3. Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt durch die Erkenntnis, Gottes Erkenntnis, dessen, der uns berufen hat durch seine Herrlichkeit und Kraft. Gottes Erkenntnis kann einen umhauen, denn gleichzeitig Sündenerkenntnis. Der Fritz hat uns vorher erklärt, der Petrus fällt auf den Boden im Schiff und sagt, geh weg. Diese Sündenerkenntnis geht einher mit der Gotteserkenntnis. Das ist gar nicht einfach, wenn man vor Augen geführt bekommt, was alles nicht so passt. Aber die Motivation, alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient. Also es geht hier darum, dass Gott uns mit dieser Gotteserkenntnis und Sündenerkenntnis helfen will. Bei Menschen ist das anders. Wird von Menschen etwas bekannt, was verwerflich ist, so wird die Geschichte ausgeschlachtet und der dahinterstehende Mensch verbal oder medial hingerichtet. Bei Christus ist es anders. Dort wird die Sünde hingerichtet, aber der Mensch aufgerichtet. Ja, ich sag's nochmal. Bei Menschen ist das anders. Wird etwas über uns bekannt, was nicht passt, so wird die Geschichte ausgeschlachtet und der dahinterstehende Mensch verbal hingerichtet. Anders bei Gott. Dort wird die Sünde hingerichtet, Jesaja 53, Zentralthema Alten Testament, und der dahinterstehende Mensch wird aufgerichtet. Christus will, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Und das geht ja nur, wenn ich ihn erkenne, wenn ich weiß, wie er wirklich ist. Das ist ein lebenslanger Prozess, ein Wachstumsprozess, aber ins Positive. Ich kann die Sündenerkenntnis, die damit einhergeht, positiv nützen. Es hat einen positiven Effekt für mich. Erstens, vergeben lassen. Dann ist das Ding einmal weg. Und zweitens, bekämpfen dieser Sünde, indem ich sie nicht mehr zulasse. Denn wir können das, weil wir nicht mehr Sklaven der Sünde sind. In Christus haben wir die Möglichkeit, auf die Sünde zu treten und über sie hinwegzugehen. Schauen wir uns das beim Petrus an. Vom Fischer zum Menschenfischer. Der Beginn war die große Gotteserkenntnis und die tiefe Sündenerkenntnis auf dem Boot. Und das Ende waren diese beiden hochtheologischen Briefe, wo sie die Pharisäer wahrscheinlich die Augen rausgefallen sind, wenn man das liest, was da drin steht. Dazwischen steht noch die Pfingstpredigt. Das wissen wir, Kommen des Heiligen Geistes, dann steht Petrus auf und dann spricht er eine Predigt, erfüllt vom Heiligen Geist, wo das Alte Testament zusammengerafft wird, auf Christus zentriert wird und dann macht ihnen den Vorwurf und es bekehren sich 3000 Leute. Und das ein Fischer aus Judäa. Das ja, Judäa war sowieso das letzte Hinterland. Das war innerhalb der Israeliten Müll. Was da kommt, ist Abfall. Das heißt also, theologisch gesehen war Juda sowieso ganz schlecht. Und daher kommt dieser Nicht-Theologe, irgendein Typ, der Fische fangen kann und macht dann diese Dinge. Vom Fischer zum Menschenfischer. Es geht ins Positive. Johannes schreibt uns dazu, meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder, es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein und wir werden ihn sehen, wie er ist. Das heißt, das Maß der Gotteserkenntnis und der Veränderung in uns nimmt zu ins Positive. Genauso ist es auch für uns. Petrus hatte seinen Job an seiner Stelle. Ist in Ordnung, da können wir uns nicht vergleichen. Aber wir haben den unseren an unserer Stelle. Wir können uns mit Petrus auch nicht vergleichen, da alles Einzelfälle sind. Alles sind Einzelfälle und müssen eigens beurteilt werden. Wir haben alle unterschiedliche Begabungen. Und die Probleme, die wir haben, die wir an Sünden mitbringen, sind alle individuell und müssen einzeln angegangen werden. Aber insgesamt dieser Wachstumsprozess macht eigentlich Spaß, hält geistlich fit und bringt uns voran, unabhängig vom Alter. Darf ich ein Beispiel von mir sagen? Ich muss es von mir sagen. Mein Problem, ein ganz großes Problem, ist Ehrsucht. Und jetzt kann ich damit umgehen, ich weiß es, und dann entscheide, vergeben lassen, entscheiden, ich lasse es nicht zu und vielleicht den einen oder anderen Hilfshaken einsetzen, der einen oder anderen Situation aus dem Weg gehen, wo es mich treffen kann, oder aber auf der Sünde treten und ganz bewusst sagen, nein, das mache ich nicht. Der Spannungsbogen ist sehr groß. Zum einen heißt es, wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um. Das ist die eine Ecke und die andere Ecke ist, fürchte dich nicht, ich bin bei euch alle Tage. Und da drin marschieren wir. Und da muss ich einzelfallbezogen durchgehen in Kenntnis dessen, in Gottes Erkenntnis, was Sache ist. Ich habe ein Extrembeispiel von einem Polizeibeamten aus Hamburg, den kenne ich über die christliche Polizeivereinigung, den habe ich kurz kennengelernt. Der war im Betriebsausflug, in Hamburg waren die oben und dann haben die irgendein Hafenzeug da angeschaut und dann waren sie an der Reeperbahn gestanden. Und dann haben die gesagt, komm, da gehen wir jetzt rein, schauen uns das an. Und dann war dieser Christ in dieser Gruppe drin gestanden und hat gesagt, was mache ich jetzt? Blöd, gell? Und dann hat er ein Stoßgebet zu Gott und gesagt, was soll ich machen? Und er sagt, ihm ist klar geworden, er geht damit. Dann sind die in so ein Ding, in so eine Bar reingegangen und haben sich dann also ein Bier oder sowas bringen lassen von den barbusigen Damen und das hat dann die Kollegen von dem so beeindruckt, er war bekannt, dass er Christ ist und die haben ja vorhin dann blöd dahergeredet, ja, die Deppel und so, Schmarrn, traust dich nicht und so. Gehe ich davon aus, dass so war. Und dann hat er gesagt, hat sie aufgrund dieses Erstaunens über sein Verhalten, hat sie ein missionarisches Gespräch über Jesus ergeben in dieser Wirtschaft. Also sehr interessant, ist aber ein absoluter Einzelfall, würde ich nicht planen, war aber so. Jetzt muss ich das mal, das blinkt nicht, dann muss ich das so machen. Ich wünsche euch, sagt Petrus, dass Gottes Gnade und sein Friede euch immer mehr erfüllen wird. Und das wird geschehen, wenn ihr Gott und unseren Herrn Jesus Christus immer besser kennenlernt. Ich wünsche euch es, sagt Petrus, weil er es auch selber erlebt hat. Ja, und jetzt gehen wir auf den letzten Punkt ein, gleich habt ihr es geschafft. Bewahrung, Erkenntnis, Zusagen. Fundamentale Zusagen. Ich raffe hier etwas zusammen. Seine göttliche Macht hat uns einiges geschenkt. Durch diese göttliche Macht wurden uns die kostbaren und überaus großen Verheißungen geschenkt. Und dadurch, dass uns das geschenkt worden ist, ist das Wort der Propheten für uns noch sicherer geworden. Und ihr tut gut daran, es zu beachten. Denn es ist ein Licht. Und so weiter. Es gibt kurzbezogene und langbezogene Zusagen, Verheißungen. Petrus hat die kurzbezogene Zusagen, ich will dich zum Menschenfischer machen, ist eine Zusage, eine Prophezeiung Gottes. Hat sich erfüllt. Weisung hin, kurzbezogen, geh zu Cornelius. Es gibt langbezogene Zusagen für Petrus. Du wirst mich mit deinem Tod ehren. War so. Und Zusagen, die Petrus erhalten hat über die spätere Zukunft, über das Ende der Welt, am Ende des zweiten Petrusbriefes. Was fangen wir damit heute an? Wenn ich doch das gewusst hätte, dann hätte anders reagiert. Gell? Können wir? Auch wir haben in unserem Leben kurz- und langbezogene Zusagen. Die langbezogenen wissen wir aus der Bibel, die können wir alle nachlesen. Und die kurzbezogenen, die kommen uns ins Leben, wenn Gott was anschafft oder was unterbindet zu tun. Jetzt muss ich noch einen kurzen Exkurs machen. Und wenn wir jetzt diskutieren mit anderen Menschen, da kommen immer die Sprüche, Glauben heißt nichts wissen. Oder so. Oder wer es glaubt, wird selig. Wissen wir, gell? So wird allgemein diskutiert. Und damit bekommen wir ein Bezugsproblem zu unseren Verheißungen. Aber die biblische Definition des Glaubens ist eine andere. Im Schlachter wird, die Schlachterübersetzung sagt, Hebräer 11,1, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von den Tatsachen, die man nicht sieht. Die christliche Glaubensdefinition ist eine andere wie die nichtchristliche Definition. Der Nichtchrist greift immer einen Inhalt an. Glauben heißt nichts wissen, Schöpfungstage. Genau, es gibt also Zentralthemen. Der Christ ist anders, für den wird es anders definiert, ein Maß der Zuversicht auf das, was man nicht sieht. Da wird der Inhalt nicht diskutiert, sondern das Maß der Zuversicht aufs Eintreffen. Und das ist ein entscheidender Unterschied. Und Glauben ist eine Gabe. Die findet man auch in den Gaben. Es gibt Leute mit unterschiedlichen Glaubensstärken. Da gibt es den Noah, der hat gebaut, der hat gar nichts gesehen. Der hat angefangen, hat monatelang gebaut. Da gibt es einen römischen Soldaten, der hat gesagt, du brauchst nicht kommen, Jesus. Wenn du das sagst, dann passt es. Und so war es auch. Da gibt es einen Gideon. Der hat kein großes Maß an Glauben gehabt, der brauchte mehrere Bestätigungen. Einmal musste das Fell nass sein, einmal das Gras nass sein, nachzulesen im Richterbuch, meine steht es. Und da sehen wir dann, Gott hat dem aber auch entsprochen, diesem schwächeren Glauben. Also kein Problem, wenn jemand als Christ Glaubensprobleme hat, in der Form, dass er mit dem Maß der Zuversicht nicht so umgehen kann. Das ist nicht schlimm. Sogar Johannes der Täufer am Ende seines Lebens hat dann seine Jünger zu Jesus geschickt und gesagt, ist das der wirklich? Naja. Die Zusagen sollen uns sicher machen. Die Zusagen der Schrift sollen uns sicher machen. Die langbezogenen in Bezug aufs Weltbild, auf die Weltgeschichte, aufs Menschenbild, die sollen uns sicher machen, dass wir wirklich wissen, von was wir reden. Die kurzbezogenen Zusagen sollen uns helfen, unser Leben positiv gut zu meistern. Wenn ich weiß, was auf diese Erde zukommt, 2/3 von Israel wird vernichtet, die Welt wird zur Hälfte vernichtet, etwa nach meiner persönlichen Einschätzung, dann werde ich nicht für Frieden für Israel bitten, weil ich weiß, was kommt. Aber ich werde bitten, wenn ich das möchte, dass möglichst viele aus Israel gerettet werden. Aber ich bete doch nicht gegen Gottes Willen oder gegen Gott fest beschlossene Entscheidung. Niemand und nichts wirft Gottes Beschlüsse um. Jesaja 46,9-10. Gedenkt des Früheren von Urzeit her. Dass ich Gott bin, es gibt keinen sonst, keinen Gott gleich mir. der ich spreche, ich lasse ein bisschen was aus, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, führe ich aus. Es geht darum, aufbauend auf die Zusagen, langbezogen, kurzbezogen, die entsprechenden Schritte zu gehen. Die entsprechenden Schritte zu gehen. Wie bewerte ich ein Weltwirtschaftstreffen in Davos am 22.01.2014, habe ich im Radio gehört, die waren benannt gehabt und haben sich über eine neue Weltordnung unterhalten. Ja, so ein Schmarrn. Was wollen die da überhaupt? Wie bewerte ich, wenn heute jemand kommt, macht Schwerter zu Pflugscharen? Eine Zusage, die passt überhaupt nicht in diese Zeit. Aufgrund des von Gott fest beschlossenen kann eine momentane Strategie der Christen nur lauten, und das nehme ich jetzt für mich raus, ich habe nicht den Auftrag, die Welt zu retten, sicher nicht, oder sie zu verbessern, aber ich habe den Auftrag, Menschen zu retten, die sich retten lassen. Und ich glaube, das ist auch der Auftrag für diese Gemeinde, aufbauend auf diesen Zusagen, die Gott uns gibt. Wir haben die Aufgabe, Menschen zu retten, die sich retten lassen. Und da gilt auch, wer nicht will, der will nicht. Und wir müssen die Gemeinde sauber halten von der Irrlehre. Denn das ist auch etwas, was Petrus beschreibt, was auf diese Welt oder was auf die Gemeinden zukommt. Ja, jetzt habe ich... Amen. Jetzt ist es. Ja. Passt.